Ihr hattet genug von dieser Stadt. Ihr seid raus aufs Land gezogen. Hier sollte es idyllisch sein. Natur, Ruhe, Platz. Am besten noch so ein selbst renoviertes, wunderschönes altes Haus. Nur so richtig geklappt hat das bisher nicht.
Diese Vorstellung vom Landleben, die haben wir bis jetzt noch nicht leben können. Dafür wohnen wir schon in der kleinen Stadt und wohnen in einer kleinen Wohnung zu sechst.
Zu sechst? In einer kleinen Wohnung? Ja, zwar auf dem Land, aber ich glaube, romantisches Landleben, das sieht anders aus.
Facts und Feelings.
Wir schauen uns in jeder Folge Situationen an, die uns in unserem Leben begegnen, gucken auf die Gefühle dahinter und versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Ich bin Przemek Żuk und ich muss sagen, dieser Gedanke, komm, lass das mit den Großstädten, mit diesem Chaos und den teuren Mieten vor allem, der kam mir schon mal. Ja, aber so richtig verfolgt habe ich das Projekt natürlich nie. Wir wollen heute aber darauf schauen, wie es wirklich ist, bewusst aufs Land zu ziehen, welche Struggles einem da begegnen, aber auch, was man so mitbringen sollte, wenn man sich dafür entscheidet und natürlich die schönen Seiten am Landleben. Ihr habt gerade schon kurz Laila kennengelernt. Sie ist Ende 20 und zusammen mit drei Erwachsenen und zwei Kindern hatten sie den Plan, aufs Land zu ziehen. Sie haben eine alte Stadtgärtnerei gekauft in einer Kleinstadt in Brandenburg und wollten sie selbst renovieren. Und Laila sagt, es war ihr schon auch wichtig bei der Entscheidung, dass es zumindest eine Kleinstadt und kein Dorf ist.
Für mich war das eigentlich ein ganz guter Kompromiss, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt Infrastruktur, es gibt einen Bäcker, es gibt einen Café. Die Zugverbindung nach Berlin ist super, es sind nur 40 Minuten mit dem Regio, bis wir eben in Berlin sind. Und wir sind vier Erwachsene und zwei Kinder und es gibt eine Kita, Schulen und alles. Es war irgendwie ein ganz guter Kompromiss zwischen Landleben und städtische Vorteile haben. Und wir wollten den Raum haben, zusammenleben zu können und haben auch in Berlin nach Wohnungen geguckt und sind nicht fündig geworden. Also hätten wahrscheinlich sowieso keine Wohnung bekommen in der Größe und hätten die uns auch nicht leisten können. Und genau, die Vorstellung war, dass wir draußen im Garten sein können, die Kinder in der Natur haben, einfach als Familien zusammenzuleben. Wir wollten eigentlich nicht in dieser Kernfamilienstruktur mit zwei Erwachsenen und einem Kind in der Wohnung in Berlin sitzen. Wir wollten uns abwechseln können mit anderen Leuten, die auch Kinder erziehen. Und wir wollten auch, dass unser Kind nicht alleine groß wird, sondern mit einem anderen Kind zusammen. Und ich glaube, diese Vorstellung von dieser Gemeinschaft hat mich dazu gebracht, dass ich eben aufs Land ziehen wollte.
Das klingt ja auch wirklich sehr idyllisch, diese Idee, die sich die Gruppe da ausgemalt hat. Ja, aber wie das manchmal mit Plänen und Ideen eben so ist, sie gehen halt nicht immer auf.
Das Haus haben wir vor 2 Jahren gekauft und wir wohnen leider immer noch nicht drin. Es ist viel teurer geworden und hat viel länger gedauert, als wir das uns vorgestellt haben. So, das hört man ja auch von Leuten, die in so einem Projekt drin sind. Das ist anscheinend immer so, aber man kann sich das halt nicht vorstellen, wenn man es nicht selber macht. Also was es bedeutet, wie viel Arbeit man investieren muss und wie lange man auch arbeitet, bis sowas dann mal irgendwie fertig ist. Und genau, wir wohnen auch immer noch nicht drin. Also unser Arbeitspensum ist einfach gerade enorm. Wir haben auch diese zwei kleinen Kinder ja die ganze Zeit noch und müssen arbeiten. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und hat sehr wenig von irgendwie Ruhe und romantischem Landleben.
Und es ist jetzt nicht nur das Haus, also das praktisch der Hauptgrund, warum sie sich für das Landleben entschieden haben, noch nicht wirklich da ist. Es geht ja schon auch ums Ankommen in der neuen Gemeinschaft. Trotzdem sagt Laila, dass sie da schon Teil davon geworden sind.
Wir leben jetzt seit ungefähr 2 Jahren eben in der Kleinstadt und haben noch keine Vorzüge von großem Haus und Garten leben können, aber sind schon total integriert in so einem Alltagsleben dort. Also die Kinder gehen in die Kita und wir kennen die Nachbarn oder Verkäufer in den Geschäften und so. Und es ist schon auf jeden Fall ein anderes Miteinander als in der Stadt. Also es gibt nicht so eine große Anonymität. Man weiß irgendwie, wer um einen herum ist. Und gerade mit der letzten Wahl wurde bei uns in der Kleinstadt auch 38,6% AfD gewählt. Und das ist auf jeden Fall ja eine andere Konfrontation. Man kann sich da nicht so in seiner Bubble verstecken. Und das ist irgendwie spürbar. Und das macht auch was mit einem. Also es ist auf jeden Fall beängstigend und man kann sich da nicht so rausziehen, aber es macht auch, dass man Lust bekommt, aktiv zu werden oder die Notwendigkeit spürt, aktiv zu sein, weil es gibt nicht so viele Stimmen gegen rechts. Also wir sind auf jeden Fall seitdem so am Suchen nach Netzwerken und Leuten, die sich engagieren. Und erfahren da viel Konfrontation und sind auch schon angeeckt, aber erfahren auch positives Feedback und Leute, die das auch wollen. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist so, sich so ein Umfeld zu schaffen, in dem man wirken kann. Ich würde sagen, zurechtzukommen, in Anführungsstrichen. Also sich so zu suchen, was man braucht, um dort gut leben zu können. Und es braucht sehr viel Kompromissbereitschaft und aktiv sein und suchen. Aber ich habe das Gefühl, bis jetzt ist es auch ganz dankbar.
Laila und ihre FreundInnen sind natürlich nicht die einzigen Menschen, die den Schritt raus aus der Stadt aufs Land gewagt haben. Aber für ihre Altersgruppe ist das statistisch doch eher etwas untypisch. Das sagt zumindest die Bevölkerungsforschung.
Zum Beispiel für die bis 29-Jährigen ist ja häufig der Beginn der Ausbildung, des Studiums oder der erste Job ein hoher Motivator, umzuziehen. Und diese Gruppe ist tatsächlich auch die mobilste. Im Jahr 2023 sind ungefähr 10-11% dieser Altersgruppe über Kreisgrenzen hinweg umgezogen. Und diese Altersgruppe zieht besonders häufig in die Städte. Anders sieht das Bild aus bei der Altersgruppe der 30-49-Jährigen. Die ziehen erstmal seltener um. Das sind ungefähr im Jahr 2023 4% dieser Bevölkerungsgruppe gewesen. Und auch andere Motive finden sich hier. Das sind oft jobbezogene, aber auch familiäre und wohnungsbezogene Gründe, also zum Beispiel Eigentumserwerb oder das Wohnen im Grün. Und für diese Gruppe sieht man dementsprechend, dass sie eher in ländliche oder weniger dicht besiedelte Gebiete zieht. Das heißt, für die Gruppe haben die kreisfreien Städte Wanderungsverluste und die ländlicheren Gebiete oder weniger dicht besiedelten Gebiete gewinnen eher an dieser Bevölkerungsgruppe. Und dieser Trend hat sich in den letzten Jahren auch nochmal verstärkt.
Ihr hört hier Nico Stavatz. Er ist Soziologe am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und beschäftigt sich mit Migration und Mobilität. Er kennt deshalb auch die Binnenwanderungsstatistik. Die erhebt die Zahl der Menschen, die innerhalb Deutschlands umziehen, aber dabei ihren Landkreis oder die kreisfreie Stadt verlassen. Und Nico Stavatz sagt, der Anteil derjenigen, die so umziehen, der bleibt seit Jahren etwas stabil. Aber die Trends, die haben sich in den letzten 30 Jahren mehrfach gewandelt.
Seit 2014, und das gilt auch aktuell, sehen wir eine neue Phase der Suburbanisierung. Das heißt, die größten Städte haben Wanderungsverluste und die weniger dicht besiedelten Gebiete haben wieder Wanderungsgewinne. Und ein Argument, warum das so ist, ist häufig auch das verknappte Wohnungsangebot in den Städten und die gestiegenen Mieten. Für 2023 hat das zum Beispiel bedeutet, dass die kreisfreien Städte, also alle kreisfreien Städte insgesamt, einen Wanderungsverlust von 134.000 Personen zu verzeichnen hatten, während die ländlichsten Gebiete, also alle ländlichsten Kreise zusammen ungefähr Wanderungsgewinne von 36.000 Personen verzeichneten. Generell muss man aber sagen, trotz dieser Wanderungsverluste ist es so, dass die Städte trotzdem noch wachsen an Bevölkerung. Und das liegt an der internationalen Zuwanderung sowie einem leichten Geburtenüberschuss.
Nico Stavatz sagt, trotz dieser Trends verliert das Land eher an Bevölkerung. Die Gebiete, die dazu gewinnen, das sind eben meistens die, aus denen man zumindest zur nächsten Großstadt pendeln kann. Aber gerade in Ostdeutschland verlieren ländliche Gebiete doch Bevölkerung. Und da kommen Initiativen wie Neulandgewinner ins Spiel. Das ist ein Projekt, das Menschen, die etwas im ländlichen Raum bewegen wollen, richtig Geld in die Hand gibt und sogar noch einen Mentor oder eine Mentorin stellt, die ihnen hilft. Alles, um den ländlichen Raum attraktiver zu machen. Andreas Willisch ist Soziologe und koordiniert seit 2012 dieses Programm und er wohnt selbst seit Jahrzehnten auf dem Land. Deshalb wollte ich von ihm wissen, ob die Probleme, die Laila und ihre Freundinnen haben, typisch sind für Leute, die aufs Land ziehen. Nur Andreas meinte, dass es ganz schwierig ist, das so allgemein zu sagen, weil natürlich die Situationen der Menschen so unterschiedlich sind.
Wir begleiten zum Beispiel eine Gruppe junger Leute hier in Mecklenburg, die gesagt haben, in Corona-Zeiten, wir halten es hier in der Stadt nicht mehr aus und wir wollen uns organisieren und wollen das, was wir gemeinsam machen, im ländlichen Raum zusammen machen. Und die erwartet natürlich was ganz anderes. Die sind da so Mitte 20, als wenn eine junge Familie mit zwei Kindern sich irgendwo ein Haus kauft. Die größten Herausforderungen, an die man eigentlich gar nicht so denkt, würde ich mal sagen, sind der November und ist die Art und Weise, dass man sich damit abfinden muss, dass man alles selber machen muss. Der November deswegen, weil man dort das erste Mal merkt, wie lang so ein Tag sein kann, wenn man aus einer Stadt nach gerade aus einer Großstadt wie Berlin kommt. Oftmals hat man im November den Eindruck, der Tag ist eigentlich 16 Uhr vorbei, wenn es draußen richtig dunkel ist und du niemanden mehr siehst, finster und nass und alles. Und eigentlich hast du das Gefühl, normalerweise hast du jetzt noch 5, 6, 7 Stunden. Auf dem Land kommt ja manchmal vor, als hättest du die Zeit dann nicht mehr. Und selber machen, viele Leute gehen ja ausdrücklich aufs Land, um Dinge selber zu machen. Aber das erstreckt sich eben nicht auf den Garten oder auf das Haus, das Renovieren, sondern es trifft die Kinder in die Schule zu bringen, irgendwo abzuholen, wenn die Kinder Hobbys haben, die durch die Gegend zu fahren, zum Einkaufen musst du fahren. Also dieses selber machen und selbst Kunst und Kultur musst du im Grunde bereit sein, selber mit Hand anzulegen. Die Vorstellung, dass man eigentlich darüber hinaus noch sich um viel, viel mehr kümmern muss, was einem sonst die Infrastruktur in der Stadt abnimmt, das ist schon häufig sehr herausfordernd zu sehen. Also so eine Dienstleistungsinfrastruktur, die gibt es hier eben nur in einem sehr ausgedünnten Maße. Und wenn, muss man dann immer irgendwie auch unterwegs sein dafür, um sowas in Anspruch nehmen zu können.
Und wie ist das so mit den Menschen vor Ort? Also ich glaube, manche ziehen ja auch gerne aufs Land, weil sie irgendwie sagen, ach, die Anonymität der Großstadt, das will ich nicht. Ich will einen Ort, wo man sich auf der Straße noch Guten Morgen und Hallo sagt. Wie sieht's damit aus?
Das ist total unterschiedlich. Also als ich hierher gekommen bin, habe ich unglaublich zauberhafte Nachbarn gefunden, die uns sehr mit offenen Armen aufgenommen haben, obwohl wir ihnen irgendwie auch fremd waren. Wir waren so eine Gruppe, im Grunde Anfang der 90er Jahre, langhaariger, junger Leute. Die sind da schon auf viel Skepsis gestoßen, aber im Grunde waren die sehr freundlich und herzlich zu uns. Du kannst aber auch in Gemeinden kommen, wo der Nachbar von Anfang an dir nicht freundlich gegenüber gesinnt ist. Und das kann die Lebensqualität unglaublich einschränken. Ob du jemanden findest, ob du selber offen bist mit den Leuten, da Dinge zu tun mit deinen Nachbarn, oder ob du verschlossene Nachbarn stößt, die sich sozusagen an deinem Lebensmodell, was ja irgendwie dann doch immer anders ist, irgendwie auch abarbeiten wollen. Man kann da viel machen. Also man kann viel auf die Leute zugehen, man kann viel mit denen versuchen, gemeinsam zu machen, man kann viel über Eck auch tun, indem man sich in bestimmten Vereinen, Feuerwehr, Sport, was es auch immer gibt, Heimatverein engagiert, um da auch Ressentiments abzubauen. Aber das kann schon ein großes Thema sein, die Nachbarn, das stimmt.
Welche Eigenschaften sollte ich denn mitbringen oder haben, wenn ich aufs Land ziehen will und auch glücklich werden will?
Ich denke, du musst zum einen gerne auch alleine sein können. Landleben ist eben, das meinte ich auch vorhin, als ich dann vom November gesprochen habe, es gibt eben lange Zeiten, viele Zeiten, wo du auf dich gestellt bist im Grunde genommen. Also wo kein Besuch aus der Stadt kommt und wo die Nachbarn ihr Zeug machen. Es ist ja nicht so, dass man in so einem Dorf, in so einer Kleinstadt permanent unter Leuten ist. Also wenn man so die Vorstellung hat, das geht irgendwie gemeinschaftlich zu, dann heißt das nicht, dass das immer gemeinschaftlich zugeht, sondern zu bestimmten Gelegenheiten sehr gemeinschaftlich zugehen kann. Also du musst es schon aushalten, auch mal alleine zu sein. Aber das ist natürlich auch ein riesiger Gewinn. Das in Corona-Zeiten gesehen, dass du hier stundenlang auch alleine durch den Wald laufen kannst oder ein Freund oder eine Freundin durch den Wald laufen kannst und eigentlich niemanden begegnest und dann völlig neue Ideen kommst. Also wirklich auch so eine Weite in dich aufnehmen kannst. Das solltest du schon mitbringen. Du solltest dieses selber machen, mitbringen und du solltest ein offener Mensch sein, also offen und ein bisschen dickes Fell haben, weil egal wo du in Deutschland aufs Land kommst, die Leute sind immer erstmal ein bisschen anders, als du sie erwartest. Und da auf sie zuzugehen und dich nicht abschrecken zu lassen von den ersten harschen Ablehnungen, das wird schon. Ich habe hier 20 Jahre quasi schon gelebt oder über 20 Jahre, bis eine der Unternehmerinnen hier in der Gemeinde kurz vor ihrer Pensionierung sich zu mir auf die Bank setzte und mir sagte, jetzt wohnst du ja hier schon so lange, jetzt kann ich dir auch mal das Du anbieten. Also das war ungefähr 20, 25 Jahre.
Das klingt aber für mich trotzdem, also ja, dickes Fell mitbringen, aber ich meine, 20, 25 Jahre bis zum Du und ich meine, man hat ja auch noch so Statistiken im Kopf, dass Menschen auf dem Land eher weniger progressiv sind. Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten? Ist es wirklich so? Ist das vielleicht auch ein Problem für Leute aus der Stadt, die aufs Land ziehen und feststellen, ah, hier ist der Bürgermeister von der AfD. Das gibt's in Berlin jetzt nicht.
Nee, das gibt's in Berlin nicht. Für mich ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn wir über faschistische, rechtsextremistische Strukturen nachdenken. Vor Ort ist es das schon. Ist es das schon für mich auch seit den 90er Jahren. Ich habe gesagt, ich bin Anfang 90er Jahre hierher gekommen. Da hatten wir hier die große NPD-Welle und so weiter. Das ist ein großes Problem. Im Alltag stellt sich das bei uns noch nicht als so fest dar. Ich kenne auch andere Regionen, worauf Landleben und vor allen Dingen du, wenn du neu hierher kommst, unbedingt angewiesen bist, sind eben irgendwie Netzwerke, die du mitbringen oder bauen musst. Deswegen sprach ich von der Offenheit. Also du kannst hier nicht so alleine dein Ding machen. Du kannst lange einsam sein, aber wenn du hier ein soziales Leben haben willst, musst du das mit Nachbarn machen, die im Zweifelsfall anders sind als unsere Freunde in der Stadt, mit denen wir uns umgeben. Wir können nicht aus der Stadt aufs Dorf gehen und den Leuten sagen, mach das mal so und so und wir wissen, ihr seid hier ein bisschen hinterher und wir machen das schon lange so und macht das doch am besten auch mal so. Da könnt ihr irgend so einen Entwicklungssprung überspringen. Landleben hat eine eigene Dynamik, eine eigene Kultur. Dazu muss man einen Teil beitragen, sonst funktioniert es nicht.
Was macht denn das Leben auf dem Land so toll, dass es sich lohnt, all diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen?
Wenn ich in Berlin, ich habe wirklich lange in Berlin gelebt, wenn ich da aus dem Haus trete, dann stehe ich da auf dem Bürgersteig in der Regel und bin eigentlich in der Öffentlichkeit. Muss mich da verhalten und wenn ich hier aus dem Haus trete, dann bin ich in meinem Garten. Da bin ich zwar schon draußen, aber ich bin ein Stück weit noch in so einer Art geschützten Raum. Ein Raum, den ich selber gestalten kann und das ist wirklich ein großer Vorteil. Gerade in diesen irren Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, kann das eine sehr große Entspannung oder fast eine Entlastungsfunktion haben, da rauszugehen und erstmal gar nichts zu sehen, sondern jetzt fängt der Frühling an zu sehen, da scheint die Sonne, da passiert etwas und du freust dich darauf, in den Garten gehen zu können, Dinge tun zu können. Wir haben hier noch Tiere. Das ist total besonders. Ich weiß nicht, ob ich das rüberkriege, aber dieses Landleben kann heutzutage ganz anders als vielleicht vor 100 Jahren schon so ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Und das ist ein sehr besonderes Gefühl.
Ich glaube, das hast du sehr gut rübergebracht. Also, ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt Appetit bekommen habe aufs Landleben, nach all dem, wie du es beschrieben hast, was wäre denn so wichtig, wie ich mich darauf vorbereiten sollte, wie ich das planen sollte? Gibt es da irgendwie Dinge, die ich beachten sollte, wenn ich meinen Umzug aufs Land vorhab?
Ich würde mir immer ganz genau angucken, wo ich dann hingehe und was der Ort dort mit mir macht. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich will das gar nicht so esoterisch beschreiben, aber als ich hier, wir waren hier viel wandern in der Gegend und irgendwann habe ich dieses Haus entdeckt, was so in den Wiesen liegt. Also es hat mich gleich von Anfang an so angefallen. Das ist ein wunderbarer Ort, hier möchte ich gerne leben. Und so ist es dann auch gekommen. Und dieses Gefühl möchte ich hier leben. Das muss man irgendwie erspüren in sich. Und wenn man das gefunden hat, dann erhält man auch einiges aus von dem, was ich an Schwierigkeiten beschrieben habe. Aber man findet dann auch Wege, die Erwartungen irgendwie zu erfüllen, mit denen man hierher gekommen ist. Also eine gewisse, sich ein bisschen Zeit lassen und ein bisschen sich mit dieser Andersartigkeit, auch mit dieser anderen Kultur, und es ist ja wirklich eigentlich eine sehr lange Kultur, die auch in uns Menschen irgendwie so schlummert, dieses Leben auf dem Land. Die längste Zeit unserer Geschichte hat die Menschheit auf dem Land gelebt, da gab es überhaupt noch keine so Städte in dem Sinne. Und das schlummert immer in uns und das muss man mal so ein bisschen rausfühlen und dann wird es super schön auf dem Land.
Was ein schöner Schlusssatz. Hier würde ich am liebsten die Folge beenden, aber Andreas hat mich noch auf einen wichtigen Punkt hingewiesen und der sollte auf keinen Fall runterfallen.
Dass diejenigen, die wir hier begleiten seit 2012 im Ostdeutschland, im ländlichen Raum, Frauen sind. Also sozusagen die Gesellschaft gestalten, jetzt nicht so das klassische Ehrenamt, darüber reden wir nicht, sondern diejenigen, die die Gesellschaft, die ländliche Gesellschaft voranbringen und gestalten, sind zu großen Teilen, so zwei Dritteln Frauen und davon sehr viele junge Frauen. Es sind eben insbesondere Frauen, die sich um diese Fürsorge für Gesellschaft kümmern. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert und faszinierend.
Es ist also wahrscheinlich kein Zufall, dass wir ausgerechnet auf Leila gestoßen sind, eben eine junge Frau. Sie hat ja nun 2 Jahre Erfahrung darin, dass es auch nicht leicht sein kann, auf dem Land anzukommen. Aber trotzdem rät sie nicht vom Landleben ab.
Ich würde das Leben auf dem Land auf jeden Fall Leuten empfehlen, die Lust haben, aktiv zu sein, die vielleicht Platz suchen, den ich bekomme in der Stadt und die Lust haben, Projekte zu verwirklichen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, man muss ganz gut organisiert sein und man muss vielleicht auch eine konkrete Vorstellung davon haben, was man gerne machen würde, weil ich glaube, man läuft schnell Gefahr, vielleicht sonst so ein bisschen unterzugehen oder so verloren zu gehen im neuen Umfeld und mit neuen Umständen. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, es nicht alleine zu machen, sondern in der Gruppe.
Also, falls ihr jetzt angefixt seid, schnappt euch eure Friends und ab geht's aufs Land. Ich habe gerade mal auf Kleinanzeigen geschaut. Also, wenn man sanierungsbedürftig als akzeptabel ansieht, gibt's da einige Schnäppchenhäuser. Und wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr Team Stadt oder Team Land? Schreibt uns gern euren Take dazu. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Das Team für diese Folge: Betty Brecke, Stefan Krombach, Friederike Seeger, Jan Morgenstern und ich, Przemek Żuk. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.